Der Vier-Augen-Podcast.
Willkommen hier bei den Vier-Augen beim Unter-Vier-Augen-Podcast, Folge 27. Wie immer mit mir, mit Johannes und natürlich auch dabei
der andere, der immer noch Marius heißt.
Genau. Sehr schön, Marius, dass du wieder dabei bist, dass wir uns wieder zusammenfinden, um uns ein bisschen auszutauschen im Genre Film. Das ist ja unsere Hauptbeschäftigung hier. Und ja, es ist natürlich immer eine große Frage, was bespricht man in so einem Podcast? Wir sammeln dann Ideen, wir tauschen uns ein bisschen aus, schreiben uns Nachrichten hin und her. Und manchmal gibt es irgendwelche Zufälle. Und so einen hatte ich an Pfingsten. Ich habe an Pfingsten Radio gehört beim Autofahren. War ein Sender, den ich hier auch schon mal erwähnt habe, nämlich Schwarzwaldradio. Und die hatten an dem Tag einen sogenannten One-Hit-Wonder-Tag. Das heißt, also die haben wirklich nur Songs gespielt von Künstlerinnen und Künstlern, die im Endeffekt nur einen wirklich erfolgreichen Song hatten. Und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte man doch mit Sicherheit auch auf die Filmbranche übertragen. Und klar, kann man. Also es gibt diese Fälle, wo wirklich Regisseure, Schauspieler nur einen einzigen großen Erfolg hatten. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, Marius und ich, fangen wir doch einfach mal mit dem Thema Regie an. Und Marius war dann ganz fleißig, hat ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich habe auch mal geguckt. Ja, und jetzt sitzen wir da und unterhalten uns also unter dem Thema One-Hit-Wonder-Regisseure in der Folge 27. Habe ich doch gut wiedergegeben, oder Marius?
Ja, ja. Thematisch absolut nicht zusammenhängende Zwischenfrage. Schwarzwaldradio klingt so nach, als ob die nur Volksmusik spielen.
Nee, tun die gar nicht. Also der Sendername ist nach wie vor, finde ich, immer noch unglücklich gewählt. Ist an sich mittlerweile eines der bekanntesten deutschen Privatradios, die ausschließlich über DAB Plus senden. Und die sitzen halt im Schwarzwald, ich glaube in Offenburg. Und warum die sich immer noch so nennen, keine Ahnung. Vielleicht hat sich es auch etabliert in dem Sinne mittlerweile. Aber also die sind relativ bekannt, haben eigentlich recht stabile Hörerzahlen. Ja. Und immer so Sonderaktionen. Das ist für mich das, was Radio auch ja auch ausmacht. Dass sie nicht einfach irgendwie immer das gleiche Gedudel spielt, sondern auch ein bisschen eben verschiedene Sachen mit reinbringt. Das machen die eigentlich immer recht schön. Und jetzt haben sie immerhin für mich den Anlass für eine Idee geliefert. Ist ja auch schön.
Genau, also das Thema ist eben One-Hit-Wonder-Regisseure. Du hast ja da, glaube ich, auch gleich einen Film und einen Regisseur als ersten Aufhänger, richtig?
Ja, also mir ist sofort, als sich das Thema dann ein bisschen bei mir gefestigt hat, ist mir sofort Sky Captain and the World of Tomorrow eingefallen. Also der Regisseur ist hier Cary Conran. Und wenn man bei dem auf seinen Wikipedia-Eintrag schaut, ich habe mit der deutschen Wikipedia angefangen, ist das, glaube ich, der kürzeste Regisseureneintrag, den ich da je entdeckt habe. Das sind 4 Absätze, da steht ein bisschen was über ihn drin und eben kein anderer Film. Also es wird wirklich nur der Sky Captain and the World of Tomorrow erwähnt. Wenn man sich den englischen Eintrag dann anschaut, ist das ein bisschen ausführlicher, aber es gibt da auch nicht mehr über Filme zu sagen. Also bei dem ist es wirklich so, bei Cary Conran, der hat nur diesen einen Film aus dem Jahr 2004 als Regisseur gedreht. Immerhin ja auch prominent besetzt mit Gwyneth Paltrow, Jude Law spielt mit, Angelina Jolie spielt mit. Also ich habe den damals gesehen, ist einige Jahre aber auch her. Ich habe schon im Vorgespräch zu Marius gesagt, ich kann mich gar nicht mehr so an richtig viel von dem Film erinnern. Ein bisschen natürlich noch an die Handlung, wo es im Endeffekt um das Jahr 1939 geht. Es spielt so ein bisschen in einer alternativen Realität. Geht um Roboter, die Verwüstungen verursachen und Technologiebauteile stehlen. Also recht abstruse Geschichte im Endeffekt, die mir aber damals eigentlich ganz gut gefallen hat. Also ich habe den Film schon in positiver Erinnerung und bei sowas natürlich, wenn man einen Film anschaut, zumindest bei mir ist es immer so, dann gucke ich immer, ja, gibt es da vielleicht was Vergleichbares, was macht denn der Regisseur sonst noch, was machen die Schauspieler sonst noch? Ja, und ich kann mich eben noch daran erinnern, ich habe damals bei dem nichts weiter gefunden und ja, wir wissen ja jetzt dann auch, warum.
Genau, also ich habe jetzt ein bisschen über den Film und so nachgelesen. Ich habe damals auch mitbekommen, dass es diesen Film gibt. Ich glaube, es gibt auch sogar eine Filmkritik von einer unserer früheren Mitstreiterinnen auf Vier Augen Kino. Das Carrie Condren hat quasi beeinflusst vom Pulp-Kino der 30er. Hat er quasi mit Freunden, Bekannten, hat er da irgendwie einen Kurzfilm gedreht, hat den dann irgendwie über 4 Jahre lang quasi dann nachbearbeitet, also wurde so vor Bluescreen gedreht, und das ist ja dann so eine Art retrofuturistisches Pulp-Adventure-Setting, und das hat dann 4 Jahre gedauert, und hat er den irgendwie diversen Leuten gezeigt, und irgendwann haben dann mal Produzenten gesagt, ja, da können wir doch einen Spielfilm draus machen, und da wurde dann nach und nach dann ein ganz großzügig budgetierter Film draus, und dann kamen auch die Stars dazu. Der Jude Law hat, soweit ich weiß, auch mitproduziert. Und großer Erfolg war es jetzt wohl nicht, aber jetzt auch kein kompletter Flop. Aber Carrie Condren hat seitdem nur Kurzfilme und Werbespots gemacht. Jetzt ist dann auch die Frage, warum das so ist. Aber ja.
Ja, die lässt sich wahrscheinlich immer gar nicht so leicht beantworten, diese Frage. Die ist ja auch im Endeffekt die dann bei den Künstlerinnen und Künstlern in der Musikbranche dahinter steckt. Bei viele versuchen natürlich dann noch einen zweiten Erfolg oder wie auch immer zu lancieren. Oft klappt es nicht. Und die Leute, die Musik kennen, wollen immer dann wieder diesen einen Song, mit dem du erfolgreich warst, hören. Aber hier im Endeffekt ist es wirklich so, da kam nichts Großartiges nach. Dabei ist der Film, du hast es erwähnt, wir haben ihn auf der Kinoseite als Kritik. Das ist einer der wenigen Filme, die da eine 10 von 10 Wertung haben. Also der würde, wenn wir mal so ein Special machen, was sind die 10 von 10 Filme auf unserer Kinoseite, dann wäre der wohl dabei. Ne?
Ja, das ist wirklich mal eine Idee, das sollten wir uns merken. Ja, nee, ich denke mal, also ich habe jetzt auch gelesen, Carrie Condren sollte dann irgendwie ein paar Jahre später, sollte er John Carter machen. Also John Carter ist auch so eine Pulp-Erzählung von Burroughs, der auch an Tarzan mit beteiligt war, wo eben ein Mann einen Weltkrieg, ein Bürgerkriegsveteran der USA irgendwie auf den Mars teleportiert wird. Da gab es dann auch einen Film 2012, der wurde aber von Andrew Stanton inszeniert, und Carrie Condren war da überhaupt nicht beteiligt, hat wohl auch versucht, immer wieder Sachen an den Mann zu bringen, und man weiß eigentlich nicht so genau, woran es liegt. Und das, was vielleicht ein bisschen schade ist, wie gesagt, ich hab ehrlich gesagt Sky Captain and the World of Tomorrow nicht gesehen, und wir haben jetzt auch auf die Schnelle, weil es den Film auch nicht als Stream gibt, den nicht anschauen können. Also wenn ihr, ich sage das jetzt mal nicht so ganz ernst gemeint, nicht, dass du jetzt hier mit Zeug überflutet wirst, wenn ihr die DVD oder die Blu-ray zu Hause rumliegen habt und die nicht mehr braucht, sag jetzt mal so, auf der Webseite unseres Podcasts, da steht, glaube ich, auch aus rechtlichen Gründen eine Adresse.
Man würde uns finden, ja.
Ja,
Genau.
von daher, das ist jetzt nur so eine nicht ganz ernst gemeinte Idee. Also mich würde der Film durchaus interessieren. Er hat mich, glaube ich, auch damals so ein bisschen interessiert, aber es ist nie dazu gekommen, und ob der Film jetzt wirklich die 10 Punkte verdient hat, keine Ahnung. Aber
Das
es
kann
ist
ich auch
manchmal.
ehrlich gesagt wirklich nicht mehr sagen, aber es würde ein Rewatch wirklich lohnen, glaube ich. Also den
Ja.
für mich jetzt den nochmal anzuschauen. Vor allem auch, weil der mir eben als allererstes, als ich diese Themenidee da ein bisschen hatte, als allererstes gekommen ist. Aber bei dir war es wahrscheinlich nicht das allererste, was dir dann gekommen ist. Was war denn deins, was dir zuallererst bei der Themenidee gekommen ist?
Also mir ist sofort eingefallen Richard Kelly, der vor 25 Jahren den Film Donnie Darko gemacht hat. Donnie Darko war jetzt kein Kinoerfolg, aber der hat nicht viel gekostet und ist dann so durch DVD und so weiter in der Folge zu so einem Kultfilm geworden. Der hat viele Zuschauer da quasi übers Heimkino gewinnen können, darunter auch mich. Ich glaube, den glaube ich irgendwann mal 2004 auf DVD zu Hause gesehen, und war etwas irritiert, aber auch sehr begeistert und habe den Film, glaube ich, noch ein, zwei Mal noch mal gesehen. Ich habe hier auch die DVD-Box rumliegen mit dem mit der ursprünglichen Version und dem Director's Cut, der, glaube ich, ein bisschen länger ist und wo die Musik teilweise ein bisschen anders angeordnet ist oder ausgetauscht wurde. Da geht's ja im Endeffekt darum, das ist auch so ein bisschen so der Durchbruchfilm für Jake Gyllenhaal, der spielt so einen Teenager, der ist, glaube ich, kurz vorm Highschool-Abschluss und der hat so merkwürdige Visionen und so ein merkwürdiger Mann im Hasenkostüm erscheint ihm und sagt ihm in 28 Tagen und so weiter geht die Welt unter und so fort und dann hat er eben Erscheinungen, dann parallel hat er dann eben auch noch eine Freundin und es ist dann halt so die normalen Sachen an der Highschool, dann ist da noch so ein komischer Motivationscoach, gespielt von Patrick Swayze in einer seiner vermutlich besten Rollen. Und das ist einfach in gewisser Hinsicht ein sehr atmosphärischer und auch konzeptionell sehr gelungener Film. Und Richard Kelly hat den damals irgendwie, der hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt und konnte dann irgendwie auch bekannte Namen für den Film gewinnen. Jake Gyllenhaal war eben dabei, seine Schwester Maggie, dann Mary McDonnell, Noah Wyle, Drew Barrymore und eben Patrick Swayze und noch andere Schauspieler. Drew Barrymore hat auch mitproduziert und trotzdem hat er aber nur als Gage für das Ganze $9,000 irgendwie gekriegt.
Ja, das ist schon interessant, also wenn man die Namensliste von dem Film sieht und dann auch das niedrige Budget, ja.
Ja, wobei, wenn du jetzt überlegst, der Film hat $4,500 gekostet und der Regisseur kriegt nur 9.000, also naja, auf jeden Fall, das ist ein richtig starker Film, der steht auch immer wieder in besten Listen zurecht. Und aber Richard Kelly hat seitdem auch ein paar Filme, so ich glaube 3 oder so, gemacht und die konnten aber alle nicht an den Erfolg und an die Qualität anknüpfen, was man so liest. Ich habe da jetzt keinen, ehrlich gesagt, davon gesehen. Und von daher ist es halt so eine Sache. Ich denke mal, die Sache mit Cary Condren und Richard Kelly, auch wenn Cary Condren nur einen Film gemacht hat und Richard Kelly 4 oder 5, ist halt die, die bekannten Regisseure sind halt die, die richtig erfolgreich sind und die halt richtig Glück hatten. Für einen erfolgreichen Regisseur in Hollywood oder irgendwo gibt's 20 oder mehr, die einfach scheitern. Und die beiden Herren hatten halt einmal irgendwie so das Glück, dass sie einen Film machen konnten, der halbwegs erfolgreich war oder zumindest ein Publikum in gewisser Hinsicht erreicht hat und vielleicht eine gewisse Qualität hat. Und danach gab es entweder keinen Film mehr, weil es kam einfach nicht dazu, weil sie einfach immer Pech hatten. Es gab halt einfach Absagen, wie im Schauspieler oder Schauspielerin, die sich auch immer wieder für 1000 Rollen bewirbt und immer wieder Absagen kriegt oder nur ganz kleine Sachen oder nicht so tolle Sachen kriegt, ist es halt in der ihren Fall auch so gelaufen. Und deswegen ist es auch einfach ein Beispiel oder zwei Beispiele für, ich sage jetzt mal, die Schattenseiten der Filmindustrie oder Hollywoods, ohne dass jetzt Schattenseiten bedeutet, dass es da jetzt irgendwelche menschlichen Abgründe gibt, sondern einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort, Pech und nicht wirklich den Durchbruch geschafft und sich etablieren können. Und das ist jetzt im Falle von Richard Kelly eigentlich sehr schade, weil normalerweise, wenn du jemanden, der mit Mitte 20 so einen Erstling wie Donnie Darko hinlegt, dann denkst du dir doch eigentlich, okay, was kommt denn danach? Filme danach, weil sie halt teurer sind und mehr für ein Mainstream-Publikum gemacht sind, nicht mehr ganz so eigenwillig stark sind, dann kommt doch trotzdem irgendwie noch was Positives nach. Also von daher ist es halt in ihren beiden Fällen, vor allem bei Richard Kelly, aus meiner Sicht ein bisschen schade.
Ja, das ist schon richtig. Also ich habe den Film nie gesehen, Donnie Darko. Ich habe jetzt noch mal einiges drüber gelesen, nachdem der hier bei dir in der Liste mit war. Ist was, glaube ich, auf die Watchlist wandern muss. Schauen wir mal.
Ja, wir können den auch mal hier im Podcast besprechen. Also das geht zwar
hätten
nicht
wir
mal
ja
ganz
die Chance,
durch.
Genau, ja.
Ja, das geht zwar nicht mal ganz durch als Film aus unserer Jugend, weil der ist vor 25 Jahren ausgekommen. Das war das Jahr, in dem wir beide Abi gemacht haben und 1920 waren. Also ja, also geistig Jugend definitiv bei mir noch. Aber das wäre auf jeden Fall mal so ein wichtiger Film für, sag jetzt mal, unsere Generation, der spielt ja auch in den 80ern.
Ja, Ende also der 80er, unserer, ja.
Ja, in unserer Kindheit, so die Zeit, als wir so in der Grundschule waren, würde ich mal sagen. Und tut eben auch ein bisschen so diesen 80er-Fetisch, ein bisschen, ja, die dunkle Seite ein bisschen zeigen.
Dann der dritte, den du auf der Liste hier bei unseren Notizen hast, den habe ich tatsächlich auch gesehen. Du hast kein Sternchen dran gemacht, also hast du ihn wahrscheinlich nicht gesehen, aber du hast ihn da drauf geschrieben. Also erzähl doch mal, was dein dritter Film in der Liste ist.
Du meinst jetzt
den dritten die Frau Regisseur in der mit Liste. Film, genau, oder Regisseurin, ja, in dem Fall.
Also, ja. Was jetzt hier noch, ich habe ehrlich gesagt auch einfach ein bisschen so recherchiert im Internet, was gibt es denn so für Regisseure und Regisseurinnen, die nur einen Hit hatten oder wenig Filme gemacht haben, und als einzige Frau da so prominent aufgetaucht in der Liste ist Mary Harron. Mary Harron hat, glaube ich, 5, 6 Filme gemacht und auch einige Serienepisoden, aber hat nur einen richtigen Erfolg, nämlich American Psycho von 2000 mit Christian Bale als serienmordendem Investmentbanker.
Ja, also den ich noch gut wirklich vor Augen habe. Ich habe den Film, glaube ich, 2-mal gesehen, und ich bin ja schon jemand, der auch so gern Horrorfilme und alles Mögliche schaut, aber also ich muss ehrlich sagen, der hat mich schon verstört, ganz ehrlich, ja. Also, der hat mich schon mitgenommen, der Film, also jetzt nicht im Positiven. Und der ist mir auch wirklich demnach ganz deutlich in Erinnerung geblieben.
Ja, ich habe den nicht gesehen, und auch wenn ich jetzt schon öfter gehört habe, dass das ein guter Film ist, ich will den auch nicht unbedingt sehen. Natürlich ist es in gewisser Hinsicht eine treffende Darstellung des menschenverachtenden Zynismus von Investmentbankern, die reich sind und fernab der Lebensrealität vieler Menschen agieren und dieses Menschenbild oder diese Weltsicht einfach auf eine heftige Art weitergedacht, indem der dann halt aus welchen Gründen auch immer einfach Leute umbringt.
Ja, und ein Film, der auch wieder top besetzt ist, das muss man ja auch dazu sagen, also mit Christian Bale zum Beispiel.
Reese der damals Witherspoon natürlich noch unbekannt mit, war, ja, oder relativ.
Genau, aber
unbekannt.
Der hat dann danach, vielleicht war das ein Sprungbrett so ein bisschen, könnte man vielleicht ja. Sagen. Ne? Also der kam dann im Endeffekt ja erst wirklich danach in den 2000ern mit seinen richtig großen Rollen, und demnach war das wahrscheinlich wirklich so ein bisschen auch sein Sprungbrett. Ich habe damals schon, als ich den Film gesehen habe, und ich habe das jetzt bei Wikipedia im Eintrag dazu auch wieder gelesen, sofort beim Namen des Investmentbankers weiterdenken müssen. Da heißt der Patrick Bateman, und ich musste sofort an Psycho denken.
Ja, Norman Bates.
Ja, das hängt doch irgendwie so, also zumindest der Nachname, so ein bisschen zusammen, und das schreiben die auch. Also ja, er steht in einer gewissen Tradition, dieser Film, und ich halte ihn wirklich für absolut sehenswert. Ich will es nicht sagen, es ist absolut ein Muss, den Film gesehen zu haben, aber ja, wer eben so ein bisschen in dem Bereich auch schon andere Filme gesehen hat, ganz, ganz prototypisch mal, wenn wir in diesem Finanzgeschäft drin sind, zum Beispiel Wall Street oder so, der wird sofort sehen, okay, die setzen jetzt hier einfach nicht nur einen, sondern gleich 2, 3, 4 obendrauf. Also es ist wirklich dermaßen eine Psychostudie, die da läuft, die mich, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, total mitgenommen hat.
Ja, das glaube ich, dass das, ich glaube, da ist auch irgendwie, mittlerweile gibt es auch irgendwie ein Musical also das ist auch ein bisschen, hat sich da den Ruf als Kultfilm erarbeitet und ist eben, hat eben dann auch ein bisschen auf andere Medienformen basiert ja auf einem Roman von Bret Easton Ellis, der, glaube ich, auch als unverfilmbar galt, und Mary Harron hat's aber hingebracht, aber es blieb leider der einzige Erfolg. Da wirst du mir wahrscheinlich, und da werden mir viele zustimmen, als Frau hast du es in Hollywood und generell in der Filmbranche, wenn du Regisseurin sein möchtest oder dich als Regisseurin etablieren willst, hast du es natürlich noch mal schwerer.
Definitiv,
und,
ja.
Und da ist es natürlich auch schwierig, an hohe Budgets und so weiter zu kommen. Und überhaupt, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen fortschrittlicher sind wie noch vor Jahrzehnten, ist trotzdem immer noch der Anteil an Regisseurinnen im Vergleich zu Regisseuren ist immer noch sehr gering. Und du kriegst dann auch nicht so die großen Budgets, es sei denn, du bist Catherine Bigelow oder Greta Gerwig oder so. Da kannst du einigermaßen machen, was du willst, aber da ist es natürlich auch schwierig. Und wobei bei Mary Harron, glaube ich, auch ein bisschen so thematisch sich nicht so jetzt für klassischen Mainstream interessiert hat und deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen einen schweren Stand hatte, abgesehen davon eben, dass sie sich als Frau da in einer Männerdomäne immer durchsetzen musste.
Ja, also interessant ist übrigens auch, dass der Film einige Jährchen später eine, oder sind es 3 Jahre, 2 Jahre, ist gar nicht so lang. Auf jeden Fall muss ich, glaube ich, hier nachgucken, parallel, eine Fortsetzung bekommen hat, der im Endeffekt einfach American Psycho 2 heißt, auf Deutsch dann noch der Horror geht weiter hinten dran. Ja, 2002 ist es, genau. Und den könnten wir auch fast in diese Liste aufnehmen, weil nämlich der Regisseur dieses Films, der heißt Morgan J. Freeman, der hat ansonsten auch fast nichts in seiner Liste stehen. Und was noch dazu kommt, der Film würde auch in unsere Liste der überflüssigen Fortsetzungen passen,
Definitiv.
weil
Und
der kam dermaßen schlecht an. Also ich verweise ja immer gern auf das Bewertungsportal Rotten Tomatoes. Da bekommt er, also der eigentliche American Psycho, von den Kritikern 69% und von den Zuschauern 85%, also recht gute Wertungen dann. Und die Fortsetzung kriegt 23 und 18. Also das ist schon bezeichnend und total überflüssig. Also der würde wunderbar in unsere Liste, die wir ja schon mal abgearbeitet haben, auch reinpassen.
ja, ich vermute mal, das ist wahrscheinlich so ein Direct-to-Video, eine Direct-to-Video-Fortsetzung, die kein Mensch braucht, die halt da irgendwie noch da gemacht wurde, um da halt ein bisschen Cash mit zu machen. Ich vermute mal, der kam in Deutschland, eventuell in den USA auch nicht im Kino. Interessant, Morgan J. Freeman, hat er was mit Morgan Freeman zu tun? Wahrscheinlich eher nicht.
Ich glaube
Aber
nicht, ja.
Wobei jetzt in diesem Direct-to-Video-Sequel-Bereich hast du natürlich auch einfach Zero Hit Directors, Regisseure, die einfach nur so Zeug runterkurbeln.
Ja,
Dazu
immerhin
vielleicht.
spielen aber ja Mila Kunis und William Shatner mit, ne?
Was,
Also.
William? Ja, William Shatner. Okay, ja, ne. Jetzt, das macht den Film jetzt gerade ein bisschen interessanter. Also, ich sehe schon, wir machen demnächst ein American Psycho Double Feature. Nee, also von daher, zum Thema Zero Hit Directors später noch mehr. Jetzt haben wir noch ein einigermaßen
Genau,
prominentes Beispiel in
den
unserer
wir beide
Liste.
gesehen haben, nehme ich
Ja,
doch an.
genau. Ja.
Ja.
Also es geht jetzt, wir kommen jetzt zu einem Filmschaffenden aus dem James-Bond-Universum, nämlich Peter R. Hunt. Der hat den Schnitt bei den ersten fünf Bond-Filmen gemacht und war auch irgendwie teilweise Second Unit Director und hat dann, ist das jetzt Nummer 6 oder Nummer 7? Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin schlecht im Recht. Ich glaube, es ist Nummer 6. Hat dann 1969 bei Im Geheimdienst Ihrer Majestät Regie geführt. Das war der erste und einzige Film mit George Lazenby als James Bond.
Genau.
Auch wenn George Lazenby immer, weil er halt keine große Schauspielerfahrung hatte wenn immer ein bisschen belächelt wird oder nicht so gut wegkommt. Ich finde, ich habe den jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber ich finde, das ist einer der interessanteren und besten Bond-Filme, weil der manche Sachen ein bisschen anders macht, auch ein bisschen meta-selbstironisch zu Werke geht, wenn am Anfang da James Bond da am Strand da einmal niedergeprügelt wird und dann so in die Kamera guckt und meint, ja, dem anderen wäre das nicht passiert. Und auch dieses ganze Setting und dass die Liebesgeschichte und die Heirat und dass das alles tragisch ist und so weiter, lässt ihn ein bisschen so, er tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber ich finde, das ist auch gut so. Und von daher, Peter Hunt hat dann hinterher noch weitere Filme gemacht, so ein paar, halt, das waren, teilweise waren die auch ganz erfolgreich. Er hat zum Beispiel interessanterweise mehrmals mit Roger Moore, also dem späteren James Bond-Darsteller, gearbeitet. Und er hat, glaube ich, auch fürs Fernsehen, hat er die zwei hat er Episoden inszeniert, aber im Geheimdienst ihrer Majestät ist quasi sein einziger richtig großer Erfolg. Und er hat danach auch nicht mehr an James-Bond-Filmen gearbeitet. Er war quasi an der Spitze angekommen, hat Regie geführt, was er vorher schon wollte, aber sie haben ihn immer wieder ein bisschen übergangen. Und dann haben sie ihm eben dann den Film angeboten, den hat er dann gedreht und er hat seine Sache, finde ich, sehr gut gemacht. Und ja.
Kann ich unterstreichen, also ich habe den Film auch einige Male ja schon gesehen und der gehört auch in der ganzen James-Bond-Serie zu meinen Favoriten auf jeden Fall. Also du hast die Punkte genau richtig erwähnt, der macht einfach einiges ein bisschen anders und das ist richtig super. Und dieser Herr Hunt kam ja aus dem James-Bond-Universum im Endeffekt total raus, war, glaube ich, an allen anderen Filmen ja beteiligt.
Genau, Schnitt, an allen vorherigen hat er, vom ersten.
Gemacht, ja, ja. Genau. Und war da so tief drin, das ist natürlich dann schon ein Vorteil, wenn du siehst, okay, hier könnte ich ein bisschen am Schräubchen drehen, da könnte ich was anders machen, wie auch immer. Und aus heutiger Sicht, wenn man das heute wirklich, wenn man die ersten fünf Filme schaut und dann den, sieht man auf jeden Fall eine Entwicklung, die man durchaus als positiv beschreiben kann, aber scheinbar war das damals nicht so. Ja, also es kam ja nicht so wunderbar damals an und im Endeffekt lag es vielleicht auch ein bisschen an Lazenby dann, wobei ich gegen den jetzt auch nichts hätte, also ich habe keine Probleme mit ihm, aber nee, scheinbar also hatte das Publikum damals Probleme mit
ihm. Ja, es so ist halt auch so ein bisschen, wenn du da über mehrere Filme da jemanden wie Sean Connery hast und dann hört er auf und dann kommt da so einer, den keiner kennt, der irgendwie auch wenig Schauspielerfahrung hat, aber ich finde gerade dafür, dass er so wenig Schauspielerfahrung hat, macht er die Sache sehr gut.
Auf jeden Fall.
Er hat scheinbar die Produzenten durch seine Physis und sein Auftreten irgendwie überzeugt. Von daher, er war dann im Endeffekt das Schauspiel One-Hit-Wonder, weil ich glaube, seitdem hat George Lazenby, der jetzt so, ich glaube, so an die 90 sein müsste, auch nicht mehr, keinen großen Erfolg mehr leider zustande gebracht.
Aber ja, ich habe mal geguckt, vor längerer Zeit schon, der hat einen recht langen Eintrag in seiner Filmografie, aber das ist genau dieses Thema, was ich vorhin mit den Musikerinnen und Musikern meinte, irgendwie total reduziert auf dieses Bond-Thema und der konnte wahrscheinlich machen, was er wollte. Die großen Erfolge drüber hinaus sind ihm einfach wirklich in dem Sinne erspart geblieben. Es hat einfach nicht geklappt. Ja.
Ja.
Genau, jetzt hast du noch, das fand ich sehr interessant, abseits von den Filmen, die wir jetzt so mal als Prototypen mit den Regisseuren auch hatten, mit dem One-Hit-Wonder, hast du Filme gefunden, wo es auch Schauspielerinnen und Schauspieler gibt, die mal Regie geführt haben und es blieb aber bei einer einmaligen Geschichte. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass jemand dann vom Darstellenden zum Regiestuhl sozusagen wechselt.
Genau, da gibt es natürlich auch so die ganz großen Namen, die das gemacht haben, so wie Clint Eastwood oder Robert Redford und so weiter, die irgendwann beides waren und da erfolgreich waren. Aber es gab halt auch Regisseure, die haben das halt, es gab Schauspieler und Schauspielerinnen, die haben dann mal einen Film inszeniert und dann haben sie aber nur den einen gemacht. Vielleicht ist es auch so, vielleicht haben sie auch gemerkt, okay, das ist vielleicht doch nicht unbedingt was für mich. Schauspieler liegt mir dann vielleicht doch eher oder sie haben dann vielleicht nur Produzent oder Produzentin gemacht oder vielleicht ein Drehbuch geschrieben. Genau, was gibt's da für schöne Beispiele? Fangen wir doch einmal mit der Frau an. Wir haben vorhin schon Drew Barrymore als Mitproduzentin bei Donnie Darko erwähnt. Sie hat mal einen Film gemacht über eine, ich glaube, das ist so eine Rollschuh-Hockey-Mannschaft, der heißt Roller Girl. Der war jetzt, glaube ich, auch kein so großer Erfolg. Und dann sind wir schon bei zwei überwiegend als Komödianten tätigen Schauspielern. Bill Murray hat mal einen Film inszeniert, ein verrückt genialer Coup. Ich weiß gar nicht genau, das ist, glaube ich, so eine Art Gaunerkomödie. Und beim Thema Gaunerkomödie sind wir natürlich auch schnell dann bei Eddie Murphy. Der hat auch mal einen Film gemacht namens Harlem Nights. Ich glaube, da geht es irgendwie um den Stadtteil von New York in den 30er, 40er Jahren. Spielt natürlich dann in der afroamerikanischen Bevölkerung. Was mich jetzt am meisten interessiert hat, weil ich den Film auch gesehen habe und weil das jetzt so, wenn man jetzt so aktuell überlegt, wer ist aktuell einer der größten, bekanntesten Filmstars? Ryan Gosling. Ryan Gosling hat bei einem Film Regie geführt, 2014 bei Lost River. Den Film habe ich vor 11 Jahren im Kino gesehen, im Open-Air-Kino auch noch. Und der ist damals auch bei Film 2014, ein Jahr vorher, bei Filmfestivals gelaufen und ist, ich glaube sogar irgendwie in Cannes, und ist aber irgendwie von Kritikern sehr verrissen worden. Ich fand den ganz gelungen und auch wenn er vielleicht inhaltlich ein bisschen zu wünschen übrig lässt, da kam dann ein paar Jahre, ich glaube 2015, kam dann eine leicht längere Fassung auf Blu-ray raus. Die habe ich auch mir dann gekauft. Und das ist so eine Art Mystery-Thriller mit so ein bisschen so Horrorstimmung. Es geht um, spielt in Detroit. Detroit ist, seitdem da mit General Motors nichts mehr geht, wirklich am Aussterben. Und da geht es dann auch darum, das ist so eine Gegend, wo ständig die Häuser abgerissen werden oder wo die runtergekommenen Häuser einfach verlassen werden. Da ist so eine Familie, eine Mutter mit ihrem erwachsenen Sohn und noch einem kleinen Sohn, und die wohnen in so einer Bruchbude und können aber irgendwie das nicht so, das, die, was weiß ich, die Hypothek nicht so wirklich bezahlen, und der Junge tut dann immer da in der Gegend irgendwelche Gebäude und so weiter und Dinge ausschlachten, damit er dann das Kupfer irgendwie bezahlen kann, damit sie an Geld kommen. Und die Mutter sucht einen Job und findet es in so einem komischen Nachtclub, der nebenbei von ihrem Bankberater betrieben wird, und parallel versucht der Junge, der nennt sich, glaube ich, genau, der nennt sich Bones, versucht dann ein bisschen so rauszufinden. Lost River spielt darauf an, dass das die Stadt, da gab es früher mal noch eine andere Stadt, aber die wurde im Zuge eines Stausees oder eines Sees, wurde die quasi überflutet, und dass da irgendwelche, was weiß ich, vielleicht mysteriösen Kräfte da wirken könnten. Der versucht da ein bisschen zu recherchieren und ein bisschen zu nachzuforschen und trifft dann auf ein junges Mädchen, die mit ihrer katatonischen Oma und ihrer Ratte auch in so einem alten, runtergekommenen Haus lebt. Und dann gibt es da noch so einen Straßengangster. Also ja, ist. Klingt vielleicht ein bisschen abstrus, aber so von der Stimmung her, von der Musik, von der Kameraführung, von den Schauspielern her, ist der Film gut oder sehr gut. Inhaltlich ist er vielleicht ein bisschen, ich hätte mir gewünscht, es wäre manches ein bisschen mehr ausgearbeitet worden. Ich habe dem damals auch, gibt es auch eine Kritik auf 4Augen Kino, habe ich dem damals 7 von 10 gegeben. Würde ich jetzt auch nachdem ich die längere Fassung gesehen habe, so unterschreiben. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Film, der gewisse Stimmung und Atmosphäre hat und allein deswegen seine Daseinsberechtigung hat. Und ich kann diesen Verrissen von damals nicht nachvollziehen und würde mich jetzt freuen, wenn Ryan Gosling vielleicht wieder mal als Regisseur so einen ähnlichen Film mit ähnlichem Setting oder ähnlichem Stimmungsbild machen würde.
Ja, und was auf alle, die du jetzt genannt hast, auch zutrifft, im Endeffekt sind die mal ins Regiefach gewechselt, danach wieder ins Schauspielfach, und es hat sich aber nichts dran geändert an ihrem Erfolg oder wie auch immer. Also der Film,
Ja.
das Regieführen hat jetzt nicht geschadet in dem Sinn, weil das könnte
Genau,
man ja
ja.
denken. Also jemand sagt, okay, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Ja, es funktioniert dann gar nicht. Zum Beispiel dann sagen alle, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Als Schauspieler wollen wir dich aber jetzt auch nicht mehr. Nein, also das passiert dann nicht in dem Fall, sondern die sind dann alle wirklich nach wie vor ganz groß im Geschäft. Ich habe noch einen, der mir, als ich deine Liste gesehen habe, mit eben dieser Idee Schauspieler, die nur einen Film gedreht haben, der mir dann eingefallen ist, nämlich schon ein bisschen was Älteres, den aber viele vielleicht aus einem ganz bestimmten Film noch kennen, nämlich Charles Laughton.
Ah ja.
Der hat den Richter in Zeugin der Anklage gespielt, was ja so ein richtig bekannter Gerichtsfilm aus den späten 50er Jahren ist. Und der hat tatsächlich, besetzt mit Robert Mitchum als Hauptdarsteller, 1955 mal einen Film als Regisseur gemacht, Die Nacht des Jägers. Und das ist auch so ein klassischer Schwarz-Weiß-Film, wie man sich das eben vorstellt. Und den kann ich echt jedem mal ans Herz legen. Also der erzählt so eine Geschichte von einem psychopathischen Frauenmörder, der so in der großen Depression der 30er Jahre spielt. Also es ist ein wahnsinnig toller Film. der aber auch zu seiner Zeit nicht wirklich gut angekommen ist, sondern erst so hinterher ein bisschen zu einer Art Kultfilm geworden ist. Und den kann ich wirklich jedem, der auf so ein bisschen ältere Schinken steht, ein bisschen näher legen. Wie gesagt, Charles Laughton, den man eigentlich eher so als Schauspieler ja auch kennt, der danach eben als Schauspieler auch weitergemacht hat, eben Zeugin der Anklage zum Beispiel ist 2 Jahre später, ist ja ein wirklich sehr, sehr bekannter Film, in dem zum Beispiel auch Marlene Dietrich ja mitspielt. Vielleicht kennt man ihn daher,
Spielt die
den
nicht
Film.
sogar
Ja.
die Hauptrolle,
Die
die
spielt die weibliche Hauptrolle, genau.
ja, den habe ich
Und
jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber ich glaube, das basiert auf einem Theaterstück oder einem Buch von Agatha Christie, richtig?
das ist so genau, Regie ist Billy Wilder. Also ein richtig, richtig spannender Film, den ich auch schon mehrfach gesehen habe, um den es hier nicht gehen soll, aber den das darf man ja gerne mal so als Tipp
Ja, ich
am
habe
Rand
halt auch noch
mitnehmen. Aber eben
Bildungslücken.
dieser Charles Laughton, der hat eine wahnsinnige Filmografie. Also wenn man da mal reinschaut, der hat wirklich in den 20er Jahren angefangen, hat dann mit Sicherheit 30, 40 Filmeinträge und dann kommt plötzlich ein Regieeintrag und es ist aber wirklich auch der einzige. Und deswegen wollte ich den hier unbedingt noch mit reinbringen, weil der ist mir so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung in Erinnerung geblieben.
Genau, dann habe ich jetzt da noch, ich habe es vorhin schon erwähnt, No-Hit Directors. Ich habe dann kürzlich noch von einem Film erfahren, der ist jetzt so für unsere Rubrik Vier Augen Augenmerk, was jetzt aber nicht bedeuten soll, dass man den Film anschauen soll. Es geht mal wieder um, in Anführungszeichen, Johannes und meinen Lieblingsregisseur, Uwe Boll.
Der nicht in die Rubrik der One-Hit-Wonder-Regisseure
Nein,
passt.
der ist definitiv ein Zero-Wonder-Regisseur. Also wir haben auch ein paar Filme gesehen, ich sogar noch ein paar mehr als Johannes, wo einfach, ja, so, also wie gesagt, Uwe Boll hat früher sehr viele oder einige mäßige bis schlechte Videospielverfilmungen gemacht, oft dann auch Fortsetzungen dazu. Also die während die ersten Filme teilweise noch im Kino kamen dann die Fortsetzungen nur noch auf DVD und so weiter raus. Dann irgendwann hat er aufgehört, Filme zu machen. Also es ist immer wieder mal so ein Auf und Ab, er hört wie immer wieder mal auf und dann macht er Filme wieder
Dann kam doch mal tatsächlich ein guter Film über einen deutschen Boxer,
ja,
der
den
gar
habe ich
nicht
jetzt
so
nicht
schlecht war,
gesehen.
wirklich. Also, ja,
Den habe ich
Max
jetzt nicht
Schmeling-Film,
gesehen, aber
ja.
das wäre vielleicht noch der einzige Film, der mich von ihm interessieren würde, nochmal anzuschauen. Alles weitere, nee. Also wir haben da ja früher in unseren jüngeren Jahren, so in den späten 2000er Jahren, haben wir da immer wieder mal zusammen Uwe Boll-Filme geguckt. Das ist, glaube ich, der einzige Regisseur, wo von dem wir zusammen mehrere Filme geguckt haben. Aber das nur so am Rande. Also auf jeden Fall Uwe Boll. Ist zurück in Anführungszeichen und hat einen neuen Film gemacht, Citizen Vigilante. Ja, wie fange ich an? Also Uwe
Erklär
Boll,
mal den Titel. Also
ja,
das
also
erklärt schon einiges.
Citizen Vigilante, also quasi der Bürgervigilant, der irgendwie in Selbstjustiz durch die Gegend
Genau,
geht und
genau.
Verbrecher zur Strecke bringt. Ja, also es ist. Wir haben den Film nicht gesehen. Ich habe nur drüber zufällig drüber gelesen, habe mehrere Reviews darüber gelesen und was das für ein Film ist und was da jetzt passiert ist. Es ist ein Film über einen Investmentbanker oder zumindest irgendeinen reichen Mann, der in der Finanzbranche tätig ist, der anfängt in Selbstjustiz in irgendeiner Stadt in Europa Leute zu verprügeln und umzubringen. Und es sind Weiß ich, ob es nicht nur, aber es sind wohl meistens Leute mit Migranten. Und das ist quasi dann auch die Stoßrichtung dieses Films. Es ist ein rechter Hetzfilm, der so nach dem Motto, die Wurzel allen Übels sind die Migranten, die begehen die Verbrechen, die vergewaltigen die Frauen, die töten und verprügeln Menschen und so weiter und so fort. Also so der klassische faschistoide Nebelkerze, wenn irgendwas schief läuft, sind immer die Ausländer schuld. Gruselig ohne Ende. Ich habe Uwe Boll schon immer für sehr konservativ und auch für einen ziemlich macho und sexistisch gehalten. Aber wenn er dann manchmal so interviewt wurde zum Thema Film und so generell, hat er irgendwie einen halbwegs vernünftigen Eindruck gemacht. Die Dinge, die er gesagt hat, waren vernünftig, waren intelligent, waren überlegt. Man hat sich dann immer gefragt, warum bringt er dann so uninspirierte und schwache Filme raus? Und jetzt ist er halt wirklich scheinbar komplett in die rechte Ecke abgerutscht und hat da eben diesen Film gemacht, der dann, er hat dann versucht in Deutschland, den Film, er hat den Film der FSK vorgelegt und die haben ihm die Freigabe verweigert, was natürlich einerseits bedeutet, okay, ins Kino kann der nicht kommen, der darf nur in manchen Geschäften und gewissen Voraussetzungen verkauft werden. Aber Uwe Boll hat es zum Anlass genommen, um wieder einen Skandal auszurufen. Die FSK hat meinen Film verboten, Skandal, und hat dann da Terz gemacht, was zur Folge hat, dass, kein Witz, Elon Musk den Film irgendwie für 2 oder 3 Tage auf seinem Nachrichtendienst X, ehemals Twitter, zur freien Verfügung gestellt hat. In den USA ist der wohl auch irgendwie ins Kino gekommen. Pikant noch obendrauf, die Hauptrolle spielt Armie Hammer, der ist Anfang der 2020er Jahre, es war ein bekannter Schauspieler, der hat früher, also hat Filme gemacht wie Lone Ranger, Spieglein, Spieglein, The Social Network, war, hat er die Zwillinge gespielt, und der ist Anfang der 2020er gecancelt worden, weil mehrere Frauen ihm sexuellen Missbrauch und seine Neigungen oder Wünsche bezüglich widerlichster Sexualpraktiken geäußert haben und das enthüllt haben. Dann wurde er ziemlich gecancelt, jetzt macht er wohl anscheinend wieder ab und zu mal so ein bisschen Filme, und genau ihn wurde für die Hauptrolle gecastet. Das spricht eigentlich auch wieder mal Bände, dass so nach dem Motto die Faschisten und die Vergewaltiger, so ungefähr, um es mal überspitzt zu sagen, die halten zusammen, und also gruselig, lässt alle früheren Uwe Boll Filme in einem ganz anderen Licht stehen. Er hat wohl in den letzten Jahren schon mal so vereinzelt irgendwie so Selbstjustizreiser gemacht. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Genre, was problematisch ist. Aber wenn jetzt, sagen wir es mal so, wenn jetzt irgendwie ein Mann oder eine Frau, deren jemand, der dieser Person nahestand, wird umgebracht, die Justiz macht da nichts, ist korrupt oder keine Ahnung, und die nimmt dann das Gesetz in die eigene Hand, ist es immer noch moralisch ein bisschen weniger oder einiges weniger verwerflich, wie wenn jetzt einfach jemand einfach durch die Gegend rennt und einfach Migranten umbringt, weil er meint, die sind die Wurzel allen Übels. Und man könnte natürlich jetzt argumentieren, Batman ist auch ein reicher Typ, der irgendwie für Selbstjustiz sorgt, und er könnte doch einen Großteil seiner Milliarden einfach für Sozialprogramme spenden. Guter Punkt, aber was ich über diesen Film, über Citizen Vigilante gelesen habe, ist einfach nur widerlich, und ich finde es schlimm, dass es solche Filme überhaupt gibt. Und von daher, Uwe Boll ist jetzt wirklich komplett abgerutscht. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, weil er hat ja selber, ich weiß nicht, ob er immer noch in Kanada lebt, aber er war ja selber Migrant in Kanada. Also von daher eine widerliche Doppelmoral auch, die hier propagiert wird. Also ja. Kein schöner Augenmerk, aber ich habe mir gedacht, wenn wir über Regisseure sprechen und so weiter, dann ist es auch mal wichtig, das mal zu sagen. Und um das Ganze jetzt ein bisschen wieder aufzulocken, ich möchte jetzt Uwe Boll einen Film pitchen, den er bitte machen soll. Und zwar, Uwe, wir sind sehr enttäuscht von dir, aber vielleicht hast du das auch nur irgendwie, weiß ich, brauchst du Geld gebraucht oder aus Provokationsding gemacht. Trotzdem, also mach bitte sowas nicht wieder. Ich habe einen Pitch für dich, Uwe. Du machst ja gern Videospielverfilmung oder hast es früher gemacht. Ich bin jetzt nicht mehr so der Gamer, wie ich mit vor 25 Jahren war, aber es gibt eine Videospielreihe, da habe ich mehrere Fortsetzungen und mehrere Varianten gespielt. Ich spreche von der FIFA-Reihe, die es jetzt in der Form auch nicht mehr gibt. Und ich bin dafür, dass du einen Film dass du FIFA als Computerspiel verfilmst. Und da habe ich auch schon einen Plot. Und zwar machen wir jetzt mal das ein bisschen ganz was anderes. Wir nehmen eine Fußballerin. Die kommt irgendwelchen Machenschaften in der FIFA auf die Spur, und gemeinsam mit entweder ihrer Lebenspartnerin oder ihrem Lebenspartner, die auch Fußballer sind, aber vielleicht ein bisschen weniger erfolgreich, schafft sie es, die korrupten Machenschaften der FIFA zu entlarven und verhindern, dass die übernächste Fußball-WM in Nordkorea und Mordor stattfindet. Also von daher, das wäre mein Pitch. Diesen das Film will ich auch allen Ernstes gucken. Marius, ne? Was?
Das klingt fast zu gut.
Ja, also das genau.
Nein, aber was ja die interessante Geschichte daran ist, ohne dass man den Film jetzt gesehen hat, es ist dermaßen viel darüber schon zu finden, medial, dann die Geschichte mit Musk und dem kostenfrei zugänglich machen auf Twitter-X. Also es ist Wahnsinn, was das dann hinterher so eine Schlange quasi hinter sich herzieht. Und dann passieren Dinge, die ich selber auch überhaupt nicht mehr verstehen kann, wo ich mir dann die Frage stelle, okay, was geht? Ja, und ich erkläre dir gleich, was da scheinbar geht. Ich bin noch mal bei Rotten Tomatoes. Bewertungsportal. Kritiker können ihre Meinung schreiben. Normale Zuschauerinnen und Zuschauer können ihre Meinung schreiben. Kritikerwertung von diesem Uwe Boll-Film. 7% bei den Kritikern. Beim Publikum 94%.
Tja, da wurden halt
Sowas
die
habe ich noch
Rechnung.
nie gesehen. Natürlich,
Das ist.
das wird jetzt gekapert. Das ist das, so wie
Ja.
das heute im Internet halt funktioniert. Die
Ja,
Geschichte wird
leider.
gekapert. Da sagt dann der eine, du schreib da was, der nächste sagt, du schreib da was, wie auch immer. Und dann passiert genau das, was ich in meiner Branche, in der ich sehr häufig mit meinem Technikjournalismus tätig bin, was da genau im Umgekehrten passiert, nämlich sobald bei irgendeinem technischen Gerät, Smartphone, wie auch immer, ein Problem auftaucht, reden die Leute natürlich über dieses Problem und nicht mehr über die positiven Eigenschaften, die es vielleicht gibt, weil eben nur die Leute, die damit unzufrieden sind, sich äußern. Was passiert hier? Hier äußern sich nur die Leute, die damit zufrieden sind, die genau diese Weltansicht teilen. Und die anderen schweigen einfach. Und genau dann
Ja.
passieren eben solche Dinge. Und
Oder
das
was
macht
hier auch
einen irgendwie
passt.
verrückt. Ja, also, ja.
Oder was auch hier passiert, dass die natürlich da, was weiß ich, irgendwelche Bots da irgendwie abstimmen lassen und so weiter und so fort. Das ist ja auch immer so, wenn jetzt irgendwie irgendwann von einem Franchise irgendein neuer Film oder eine neue Serie kommt. Das war bei der letzten Star Trek-Serie Starfleet Academy so. Die wurde natürlich im Vorfeld auch von rechten Trollen wegen ihrer Diversität auch massiv herabgewürdigt. Ich habe die gesehen, die Diversität ist toll, aber die Drehbücher sind halt nicht gut. Also das wirkliche Problem ist kein Problem und das ist hier wahrscheinlich umgekehrterweise passiert. Also dieses sogenannte Review-Bombing, wo man jemand etwas negativ aus fadenscheinigen Gründen und im Zuge einer politischen widerlichen Agenda herabwürdigt und mit Niedrigstwertung bestraft. Es wird hier quasi umgekehrt gemacht. Ich habe auch auf ofdb.de eine deutsche Kritik gelesen, die sehr positiv war. Also die irgendwie die es schafft, diese rechte Hetze und diesen Rassismus dieses Films komplett auszublenden in seiner Beschreibung. Also
Ja, wenn man will, schafft man das schon, sowas. Ja, ist klar. Ja,
ja.
ja. Ja. Na, also ist wirklich schwierig, aber wir haben demnach mal wieder dazugelernt. Ne? Also das ist ja immer so eine Geschichte und vor allem das für mich immer so ein bisschen fatale und zugleich auch traurige ist. Bisher war es eine Geschichte, wo man sich einfach über seine Filme lustig machen konnte. Damit hat es
Ja.
jetzt dann halt auch aufgehört, ne? Ja.
Genau, ja, das ist, auch wenn natürlich die ganze Welt oft ohne Humor nicht wirklich zu ertragen ist, aber nee, lassen wir das jetzt mal und kommen jetzt noch mal zu was anderem. Du bist
Zu
dran.
unserer zweiten Rubrik, genau, nämlich zur Vier-Augen-Zufallskritik, die ja so funktioniert, dass ich ein Knöpfchen drücke und aus den, wie viele Artikeln waren es, Marius, ungefähr?
Knapp 1300
Aus den knapp
und
1300 Artikeln auf unserer Vier-Augen-Kino-Webseite spült es dann einen Artikel aus. Und ich nehme dann natürlich immer gleich den ersten, es sei denn, da kommt jetzt irgendwie die Oscar-Verleihung des Jahres so und so raus, weil das macht jetzt für unseren Podcast hier keinen Sinn. Und rausgekommen ist diesmal Shutter Island aus dem Jahr 2010 mit Leo DiCaprio, Ben Kingsley, Mark Ruffalo, ein Film von Martin Scorsese, der ja, glaube ich, vielen bekannt ist, auch deshalb, weil er immer mal wieder auch im Fernsehen noch zu sehen ist. Also wer fleißig immer mal in Fernsehzeitschriften oder Apps zum Fernsehen blättert, wird ihn sehr, sehr häufig finden, wird sehr, sehr gern gezeigt. Spielt im Jahr 54. Zwei US-Marshals kommen auf eine abgelegene Insel. Dort befindet sich so ein Hochsicherheitskrankenhaus für psychisch kranke Straftäter. Und sie sollen das Verschwinden einer Patientin aufklären, die irgendwie aus ihrer verschlossenen Zelle da verschwunden ist. Und ja, die steigen dann da ein und ja, irgendwie kommen immer mehr Auffälligkeiten dazu, was da so gehen könnte. Dann kommt auch noch Sturm auf und kappt die Verbindung zur Außenwelt mit Strom und allem drum und dran. Ja, und dann ist endgültig in dem Sinne, man darf so sagen, die Kacke am Dampfen in dem Film. Also geht's ordentlich hin und her mit einer Auflösung auch, die dann durchaus interessant ist. Ich habe den Film damals gesehen, auch im Kino gesehen, rezensiert auf hier im Kino. Es ist also mal eine Filmkritik von mir, Patti, ja, also ich bin mal dran. Und habe dem 8 von 10 damals gegeben, hat mir sehr, sehr gut gefallen, mit ein paar kleinen Einschränkungen, ein paar Längen, die er hat, dauert immerhin fast 140 Minuten, aber trotzdem positiv in Erinnerung geblieben und kann ich jederzeit nicht nur Fans des Regisseurs nahelegen, sondern auch allen, die wirklich so ein bisschen auf Psychospielchen und so weiter stehen. Und es spielt auch noch einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler mit, nämlich Max von Sydow.
Ah, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Frage, dass die ersten Sätze, die du jetzt zum Inhalt gesagt hast, das klingt fast so ein bisschen, als ob das ein Slasher ist. Also kommt, geht dann da einer um und bringt Leute um, oder?
Ja, wir wollen ja nicht verraten, um was es genau geht, aber es ist nichts irgendwie in dem Sinne, was als Horrorfilm zu bezeichnen wäre. Ja, also das ist eher wirklich ein Thriller, der einfach Spannung aufbaut und den Rest müssen sich die Hörerinnen und Hörer jetzt dann einfach selber anschauen, falls sie es noch nicht getan haben. Aber
Ja,
du
ich habe
hast es ja
den.
auch noch nicht getan, oder?
Ja, genau. Ja, ich bin. Also bei Scorsese habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich von dem zwei Filme oder so gesehen. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt thematisch meine Sache. Wobei der Film mich jetzt wiederum thematisch am meisten interessieren würde. Ja.
Ja, der hatte damals ja wirklich noch so eine Zeit, wo einige Filme auch kamen von ihm, die ich dann auch wirklich alle gesehen habe. Das fing mit Gangs of New York an.
Den habe ich auch gesehen.
Die Pate dann unter Feinden. Dann kam noch The Wolf of Wall Street, habe ich auch wieder gesehen. Also es waren so diese 2000er, 2010er, wo der wirklich noch mal einige aus meiner Sicht interessante Filme gemacht hat. Und ich meine, klar, vorher war der ja schon durch Goodfellas und so ungemein bekannt, solche Filme. Also ich finde, er hat schon einige interessante dabei, ist jetzt nicht mein Lieblingsregisseur, aber also gerade diese 2000er, 2010er sind bei ihm sehr, sehr interessant. Also demnach mal anschauen, wer Shutter Island noch nicht gesehen hat.
Jo, mal schauen, bei Gelegenheit mal.
Genau. Ja, dann haben wir heute drei große Blöcke abgearbeitet, unsere One-Hit-Wonder-Regisseure. Wie gesagt, vielleicht müssen wir irgendwann mal die One-Hit-Wonder-Schauspielerinnen und Schauspieler machen. Das bietet sich vielleicht an, so mal als Thema.
Ja.
Dann hatten wir das leidige Thema Uwe Boll.
Das
Vielleicht
noch
wird das ja
leidiger
hier
geworden ist.
leidiger geworden ist, genau. Und unsere Zufallskritik. Wir freuen uns, dass ihr bei uns zuhört. Ich habe erst wieder fleißig Werbung für unseren Podcast, als wir mit Freunden zusammengesessen waren, gemacht. Und er wurde tatsächlich angehört und ich habe hinterher ganz viel positives Feedback bekommen, wurde weitergetragen. Also freut mich immer, wenn neue Hörerinnen und Hörer dazukommen und das auch eben weitergetragen wird, weil uns macht es einfach Spaß, hier ein bisschen sowas aus unseren Erfahrungen über Film und Co. zu erzählen. Und ich denke, das geht dir ja ganz genauso, dass du auch immer mal wieder hörst, ja, habe ich gehört, gefällt mir. Und demnach hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Und
Ja.
von meiner Seite aus, schön, dass ihr dabei wart. Und wie eigentlich immer, das Schlusswort gebührt Marius.
Ja, vielen Dank. Genau, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. An dieser Stelle noch, wir haben jetzt das Thema One-Hit-Wonder-Regisseure jetzt nur so an der Oberfläche ein bisschen behandelt. Falls wir irgendeinen oder irgendein Regisseur, eine Regisseurin, die offensichtlich ist oder sehr wichtig ist als One-Hit-Wonder, vergessen haben, sagt uns doch einfach Bescheid, und dann können wir das vielleicht den Faden wieder mal aufnehmen und das dann noch ergänzen in der nächsten Folge oder so. Und genau, die DVD von Sky Captain and World of Tomorrow, falls ihr die nicht mehr braucht, ihr wisst ja, Impressum. Und genau, wie immer, vielen Dank auch an Johannes dafür, dass er das hier alles technisch möglich macht, weil ich allein wäre ziemlich verloren. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.